D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Das Bieterverfahren um Twitter und die Zukunft des Kurznachrichtendienstes.
Top, die Wette gilt. Jan Böhmermann übernimmt Wetten, das für eine Nacht und was das für eine Rückkehr bedeuten könnte.
Bild dir deine Meinung. Das Webvideo im Bundestagswahlkampf und die Auswirkungen für klassische Politikberichterstattung.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Die kommt heute von der ARD-Vorsitzenden Carola Wille in einem dpa-Interview. Da geht es um das öffentlich-rechtliche Leitbild, das auf unsere Zeit mit Facebook, Spotify und Netflix angepasst werden soll. Turi 2 zitiert Wille wie folgt. Nutzer sollen auch in Zukunft Zugang zu unseren Medienangeboten haben, der nicht von der Mitgliedschaft in einem Social-Media-Netzwerk oder einer kommerziellen Medienplattform abhängt.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Carola Wille hat recht. Ja, es gibt eine App-Müdigkeit, weswegen eigene Apps für den Durchschnittsmedienkonsumenten nicht die Antwort auf die Erreichbarkeitsprobleme sind. Aber auf der anderen Seite lautet die Antwort auch nicht ausschließlich Facebook, worüber ich mich nämlich die letzten Monate immer wieder wundere und das auch verstärkt. Viele Redaktionen und Medien konzentrieren sich zu sehr auf Facebook. In Deutschland gibt es 60 Millionen Internetnutzer. Rund 28 Millionen sind davon auf Facebook aktiv. Das ist gerade mal die Hälfte. Liebe Redaktion, wie wollt ihr denn die andere Hälfte erreichen? Auch für die Nicht-Facebook-Hälfte sind die Zeiten vorbei, dass sie ihre Bookmarkliste absurfen und Homepages Stück für Stück abklappern. Auch ihre Infowege haben sich verändert. Liebe Kollegen, vergesst auch diese Nutzer nicht.
D-Radio Wissen.
Etwas mit Medien, das zwitschernde Medienmagazin.
Liebe Medienfreunde, wir müssen reden über Twitter.
Tja, und über seine Zukunft. Da machen wir uns echt ein bisschen Sorgen, ne?
Das kann man so sagen, denn ja, spätestens seit der Notwasserung auf dem Hudson River, da weiß doch eigentlich jeder Medienschaffende, jeder Journalist, Twitter, das ist das Netzwerk, um schnell an Infos zu kommen, um direkte Kontakte aufzubauen und um sich herum ein verlässliches Recherche- und Influencer-Netzwerk zu weben.
Würden nicht dunkle Wolken über das Land der Tweets, Vögelchen und des Fail-Whales aufziehen? Seit Monaten gibt es Negativschlagzeilen. Zuletzt ist so gut wie jede Firma als potenzieller Käufer gehandelt worden.
Neben den Googles und Apples dieser Welt sind da zum Beispiel Disney oder auch Salesforce aufgefallen. Aber irgendwie sind bis auf letzter Firma irgendwie alle abgesprungen. Wir machen uns deswegen Sorgen. Und die Frage ist, die US-Journalistenszene auch? Darüber reden wir jetzt mit Britta Weddeling, der Handelsblatt-Korrespondentin im Silicon Valley. Und jetzt wieder zu Gast bei uns bei Was mit Medien. Hallo Britta.
Hallo, guten Tag. Schön, mal wieder dabei zu sein hier bei euch.
Ja, schön, dass du wieder am Start bist. Wir haben uns mal eben kurz über Twitter verabredet, über Twitter auch dann zu reden. Und da lass uns mal mit Disney starten. Im Gespräch war ja Disney. Das hat uns wirklich ein bisschen erstaunt. Ich hatte erst Angst, dass daraus jetzt so ein Mickey-Maus-Netzwerk wird. Aber nein, hinter Disney steckt ja noch mehr. Die haben ein riesiges Sportnetzwerk, ESPN, dann noch das Fernsehnetzwerk, ABC. Wäre Twitter natürlich ein spannender Vertriebskanal. Was hätte die Motivation für Disney sein können, dass sie Twitter kaufen? Und wie wäre das denn auch angekommen, wenn ein Medienanbieter auf einmal selbst bei Twitter das Ruder übernimmt?
Das ist ganz interessant. Disney ist tatsächlich gerade sehr aktiv im Technologiebereich unterwegs und investiert da hin und da. Zuletzt in ein kleines New Yorker Unternehmen, das so ein bisschen in die Richtung von Snapchat geht, also auch eine neue Plattform für soziale Medien schaffen will. Im Fall von Twitter geht es, glaube ich, nicht nur um den Vertriebskanal für so ein Medienunternehmen, sondern vor allen Dingen auch um die Daten, die Twitter besitzt. Die Twitter ja anders als andere Medienunternehmen hat darüber, wie Nutzer in Echtzeit kommunizieren, wie sich Nachrichten verbreiten. Und das ist natürlich auch für Medienunternehmen wie Disney wahnsinnig interessant.
Aber Disney ist ja trotzdem nicht mehr im Gespräch. Wer ist denn aber noch als Käufer im Rennen?
Meiner Meinung nach ist niemand mehr im Rennen. Ich glaube, das, was wir jetzt gerade sehen auf der Salesforce, sind eher so die Rückzugsgefechte. Und Marc Benioff, so heißt der Gründer von Salesforce, ist mit einem großen Selbstbewusstsein gesegnet, so wie unter uns gesagt die meisten hier im Silicon Valley. Und der Name Salesforce kam relativ früh mit in die Diskussion, also der Anbieter für Cloud-Dienste, der sich daran interessiert hat, das Netzwerk zu übernehmen. Marc Benioff hat Twitter als ungeschliffenes Juwel bezeichnet. Ihn interessieren vor allen Dingen die Datensätze, die er für E-Commerce-Zwecke monetarisieren will. Vorbild bei der ganzen Geschichte ist eine Übernahme, die auch vor geraumer Zeit stattgefunden hat, Microsoft und LinkedIn. Das ist auch eine Kombination gewesen, die interessant ist vor dem Hintergrund, wie große Unternehmen, in dem Fall Microsoft, sich die Daten eines jüngeren Unternehmens einverleiben können, um daraus neue Geschäftsmodelle zu formen. Das ist tatsächlich auch der Hintergrund, den Salesforce haben könnte bei der Initiative für Twitter.
Wie wird denn die Diskussion um die Zukunft von Twitter in den USA wahrgenommen?
Naja, du hast es schon gerade erzählt im Vorspann. Also die Diskussion läuft schon ziemlich lange. Alle machen sich Sorgen. Alle sehen auch, dass die Aktie von Twitter im letzten Jahr um 35% verloren hat, dass der negative Trend sich fortsetzt. Mittlerweile muss man allerdings sagen, hier im Silicon Valley sind so viele Leute weggegangen von der Firma. Die Firma hat Managementverluste hinnehmen müssen. Sind ganz klare Fehler auch im Management passiert, sodass, sage ich mal, das Mitleid sich schon in Grenzen hält. Twitter hat verschiedene Dinge nicht angefasst, hat nicht versucht, sein bestehendes Produkt weiterzuentwickeln, was nach wie vor einer der gravierendsten Fehler, glaube ich, ist. Und ich glaube, auch ein möglicher Verkauf an Salesforce, sollte er dann überhaupt zustande kommen, ist kein guter Deal für Twitter, weil man sich schwer vorstellen kann, dass dieses ehemalig doch sehr rührige Kommunikationsnetzwerk dann nur noch Vertriebsplattform oder Teil eines Firmenimperiums sein wird.
Trotz alledem, würden die Amerikaner Twitter denn vermissen?
Absolut. Ich meine, wir sehen es ja gerade zu Wahlkampfzeiten, ihr habt das sicherlich auch verfolgt, übers Wochenende die große Debatte um die Trump-Videos und die Trump-Aussagen, die laufen natürlich gerade bei Twitter wahnsinnig hoch zu den Abenden der TV-Duelle zwischen Clinton und Donald Trump, immer Highlife auf Twitter. Für den Ort der öffentlichen Debatte ist es auf jeden Fall eine wahnsinnig tolle Plattform. Ich glaube, dass wir Medienjournalisten unterschätzen, so ein bisschen, wie wichtig wir das finden als Tool und wie wichtig die Millionen anderen Leute außer uns das finden.
Was ist denn deiner Meinung nach das wahrscheinlichste Zukunftsszenario?
Also klar ist, Twitter braucht Geld, mindestens eine halbe Milliarde sind die Schätzungen der Analysten dazu. Salesforce, wie gesagt, wäre tatsächlich könnte passieren, wäre aber eher ein unwahrscheinlicheres Szenario. Ich glaube tatsächlich, dass Twitter wahrscheinlich versucht, selbst weiterzumachen und sich einen Investor sucht. Oder tatsächlich auch den Weg geht zu sagen, hey, vielleicht müssen wir von dem ganzen Thema Geschäftsmodell grundsätzlich runter und uns eher in eine Non-Profit-Organisation verwandeln. Auch das, denke ich, könnte ein Szenario sein, das in Zukunft möglich ist.
Und das ist auch der Einsatz von einigen Hardcore-Fans von Twitter. Es gibt eine Initiative, die da heißt Buy Twitter. Nutzer überlegen, ob es nicht ein Szenario gibt, wo sie selber zum Eigentümer werden können. Also statt eines Manager-Buyouts ein User-Buyout. Und für die Einsichten aus den USA sagen wir Danke, Britta.
Was mit Medien? Das nachdenkende Medienmagazin. Ja, was machen wir nur mit dem Medienliebling Twitter? Der Konzern, der scheint einfach nicht aus den Negativschlagzeilen rauszukommen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie das Ganze gerade im Silicon Valley wahrgenommen und diskutiert wird. Die meisten Konzerne, die als Käufer gehandelt wurden, ja, die haben inzwischen abgelehnt.
Ich habe diese Woche eine Überschrift gelesen und die hat Kopfkino bei mir ausgelöst. Eine Kolumne bei Wired.de, der Titel Was wäre, wenn Twitter uns gehören würde? Bam. Johnny Häusler von Spreeblick hat diese Frage gestellt.
Und er meint es ernst. Er spinnt die Idee, von der ja auch beim Guardian zu lesen war, weiter und treibt sie unter dem Hashtag bei Twitter mit voran. Und darüber reden wir jetzt mit ihm, mit Johnny Häusler, jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Johnny.
Schönen guten Abend, wie geht's dir?
Gut, besser als Twitter, glaube ich, auf jeden Fall. Oder wie siehst du das?
Naja, kommt drauf an, wie man das sieht. Ich meine, wir messen ja unser Wohlergehen nicht an Geld, ne?
Natürlich nicht.
Das war jetzt aber sehr geflunkert, Herr Peller, bei dir.
Na gut.
Aber Johnny.
Ja, ich fand auch, die Antwort kam ein bisschen spät, aber.
Sagt alles aus, brauchen wir an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Johnny, wie nimmst du die Diskussion um die Zukunft von Twitter wahr?
Ich habe eine sehr spannende Woche erlebt. Dieser Artikel, den ich für Wired veröffentlicht habe und das Google Doc, was ich dann aufgesetzt hatte, um mal dieses Gedankenspiel zu spielen, wie würden sich denn Nutzerinnen und Nutzer von Twitter, die dabei mitmachen, den Dienst vorstellen. Das begann tatsächlich mit diesem Guardian-Artikel von Nathan Schneider. Mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen und habe festgestellt, dass die schon längst viel weiter sind. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Die haben auf Lumio, das ist so eine Entscheidungsfindungsplattform, die ich vorher auch nicht kannte, die aber ganz hübsch funktioniert, schon Dutzende von Leuten zusammen aus der ganzen Welt. Das sind viele Kanadier, Amis natürlich, aber auch ein paar Engländer, Europäer, auch noch ein paar deutsche Namen dabei. die ich jetzt erst kennenlerne, und gleichzeitig auch einen Slack-Kanal eröffne. Und da diskutieren die schon länger sehr, sehr, sehr detailliert. Also da werden tatsächlich Manifeste verfasst, da werden Geschäftsmodelle entwickelt, also auch mit einer viel höheren Geschwindigkeit, als wir das hier in unserem Google-Doc schaffen, wo eigentlich mehr Fragen als Antworten drin stehen. Aber auch ein paar hübsche Feststellungen, was Leute so von Twitter sich erwarten würden. Und da ist man zumindest soweit. Ich weiß gar nicht, also man kann da teilnehmen an den Gruppen und sich auch zu Slack einladen lassen, was ich dann getan habe. Ich weiß jetzt nicht genau, es gibt so ein paar Sachen, die bleiben dann noch so ein bisschen intern, aber ich denke, dass da in der nächsten Woche noch was veröffentlicht wird, was dann die ganze Sache nochmal anders ins Rollen bringt.
Lass uns doch trotzdem vielleicht an der Stelle noch mal so einen kurzen Blick in dein Innenleben wagen. Also warum du dich überhaupt auch so engagierst für Twitter. Was bedeutet der Dienst für dich und scheinbar ja eben auch für viele andere?
Also ich muss sagen, dass ich natürlich nicht wirklich mit ganzem Herzen an irgendeinem Internetdienst hänge, weil ich immer finde, das ist ja Irrsinn. Da sitzen welche kalifornischen, weiß ich nicht, der ja doch meistens Elite-Studienabgänger, die Startups gründen, und tue mich damit immer schwer, dass dann irgendwie so, auch bei Hardware, weißt du, also Apple und der ganze Kram, irgendwie das wirklich so toll zu finden, wie ich zum Beispiel Bands toll finden kann. Das ist halt kein künstlerischer Betrieb, sondern es ist letzten Endes, es ist jetzt inzwischen auch ein börsennotiertes Unternehmen. Aber ich muss zugeben, dass Twitter mein absoluter Liebling unter allen sozialen Netzwerken ist und geworden ist in den ganzen letzten Jahren. Bei Facebook zum Beispiel wäre mir das komplett egal. Facebook kann ich auch einfach nicht mehr nutzen. So, da ist irgendwie okay und viele Sachen sind praktisch, aber da hängt mein Herz nicht dran. Bei Twitter schon ein bisschen. Twitter ist, finde ich, für jeden, das benutzt, was anderes. Twitter gibt ganz wenig vor und wird für jeden Benutzer und für jede Benutzerin was ganz Besonderes, je nachdem, wie die eigene Filterblase ist, je nachdem, was man davon möchte, ob man zum Beispiel News damit verfolgt, was ich ganz viel tue, und so Stimmungsbilder einfängt, oder ob man es für witzige Bildchen nutzt, oder. Und das ist so ein bisschen die Schönheit von Twitter, finde ich. Jeder macht das eigentlich zu seinem eigenen sozialen Dienst, und das hat immer super funktioniert, und zwar so lange, bis Twitter dann angefangen hat, zu versuchen, Geschäftsmodelle, wie sie bei Facebook auch leider, muss man ja manchmal sagen, funktionieren, zu integrieren und so an der Timeline rumzuschrauben und hier und da irgendwie Neuerungen einzuführen. Und das war alles Mist, wenn wir ehrlich sind.
Wie kann denn das funktionieren, wenn die Nutzer dann auf einmal selbst zum Eigentümer von Twitter werden? Wie könnte da so ein Szenario aussehen?
Also die geschäftlichen Hintergründe, die es da gibt, sind wahnsinnig kompliziert, lerne ich jetzt in den letzten Tagen. Weil speziell nochmal bei börsennotierten Unternehmen, es ist ja nicht so, dass da irgendjemand kommt, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, Facebook Twitter kaufen würde und dann 15 oder 25 Milliarden auf den Tisch legt und dann war es das. Sondern es sind ja hochkomplizierte Prozesse, da fließt auch nicht das ganze Geld, sondern nur Teile, der Rest wird dann finanziert und. Es gibt ja auch schon große Shareholder bei Twitter, die man überzeugen müsste. Und letzten Endes ist natürlich ein börsennotiertes Unternehmen wahrscheinlich nicht so sehr daran interessiert, dass sie jetzt nochmal in monatelangen Debatten gehen mit anderen Leuten, ob das sich die Nutzer kaufen können. Es ist natürlich rein theoretisch, ist es trotzdem möglich. Ich meine, wir haben in Deutschland sowas wie Genossenschaften. Und die Taz zum Beispiel funktioniert so, es gibt andere Beispiele. Man kann Unternehmen durchaus so aufbauen, dass sie vielen gehören und dass sie eher der Allgemeinheit gehören. Und dann gibt es halt ein paar von denen, die auch mitbestimmen dürfen.
Aber wäre es nicht eigentlich dann einfacher und wahrscheinlich sogar auch billiger, nicht ein bestehendes Netzwerk zu kaufen, sondern sich einfach als Gemeinschaft, Genossenschaft sein eigenes zu bauen?
Das haben ja Leute schon versucht. Also es gab ja Identica oder gibt sogar, dann gibt es AppNet und so. Weil technisch ist Twitter ja keine große Herausforderung. Ich glaube sogar der Großteil von Twitter selbst ist Open Source. Also man kann Twitter sehr leicht nachbauen, aber was man nicht nachbauen kann, sind die 350 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die Twitter hat. Also die Atmosphäre von Twitter und das, was den Dienst ausmacht, ich glaube 2007 sind die gestartet, ne? Das kannst du halt nicht nachbauen. Und das ist wahnsinnig schwierig, Menschen auf so eine Plattform zu kriegen. Aus irgendeinem Grund ist Twitter das gelungen in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist auch der eigentliche Wert von Twitter. Es sind, wie immer, die Nutzerzahlen und nicht die Technologie.
mal angenommen, das klappt jetzt nicht. Wir drücken natürlich bei dem Hashtag bei Twitter die Daumen. Welche Zukunft würdest du dir für das Netzwerk wünschen?
Also es sieht im Moment so aus, als würde sich der Hashtag nächste Woche nochmal ändern. Aus verschiedensten Gründen. Und ich mache da nach wie vor mit und verbringe da jetzt doch auch ein bisschen Zeit mit und mische in den Diskussionen mit und helfe zu übersetzen oder zu formulieren und so und führe Interviews zum Beispiel mit euch, weil ich glaube, dass man eine Sache doch erreichen kann. Ich bin ziemlich sicher, dass man Unterstützerinnen und Unterstützer für die Idee massenweise findet. Ich glaube, wenn man das wirklich gut kommuniziert kriegt, kann man zumindest zeigen, hier ist ein Netzwerk, das für die Nutzerinnen und Nutzer einen ganz anderen Wert hat, als für die Leute, die ihr Geld da drin haben und die es auch verdienen und auch verdienen müssen und die es betreiben. Und das einfach aufzuzeigen, ist, glaube ich, eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil man damit vielleicht so ein bisschen die Debatten über solche Formen von Netzwerken in der Zukunft auch zumindest mit beeinflussen kann. Ich glaube, wir müssen immer mehr darüber nachdenken, wie sinnvoll und wie gut das eigentlich ist, wenn wir Software und Services von Privatunternehmen nutzen und im Grunde genommen als Nutzer erstmal zum Leben erwecken und aber die Gelder ganz woanders sind und auch die Entscheidungen von ganz anderen Leuten getroffen werden. Insofern hoffe ich, dass diese ganze Aktion für eine Menge Rummel sorgt. Und ich hoffe sogar, dass es so groß wird, dass Twitter wenigstens in irgendeiner Form sich dazu mal äußert. Weil das würde man mit einer großen Verbreitung garantiert erreichen können. Und dann gucken wir mal weiter.
Also schaut euch an, was sich hinter dem Hashtag verbirgt. Auch Infos dazu von Johnny auf spreeblick.com. Da hat er auch nochmal passend dazu geblockt mit weiteren Links, zum Beispiel zu dem erwähnten Google Doc. Also da könnt ihr euch dann auch nochmal in das Thema eingraben und vielleicht auch mitmischen, wenn ihr euch das angesprochen habt.
Unbedingt. Also das ist eigentlich das Spannendste. Wenn man sich wirklich da einklingt im Moment, es ist irre, was für eine Geschwindigkeit das kriegt, wenn Dutzende oder sogar Hunderte von Menschen weltweit gemeinsam an was arbeiten. Und man sich vor allen Dingen total, also da sind sich auch nicht alle einig, weißt du, es gibt Leute, die wollen, da sind eher so ein paar, die würde ich mal, also eher hippiesk bezeichnen. Dann sind knallharte Business-Leute dabei, dann sind Leute, die sehen das eher kulturell und so. Das Spannende ist aber, sie arbeiten alle an einer Idee. Und das ist echt spannend. Und dadurch, dass es auch noch rund um die Uhr ist, durch die Zeitverschiebungen, hat das eine wahnsinnige Dynamik.
Und das finde ich auch übrigens ganz interessant. Ich habe jetzt gerade nochmal, weil du das ja sagtest, wann es für Twitter losging, nochmal den allerersten Tweet von Jack Dorsey rausgesucht, also @Jack. Und zwar war der am 21. März 2006 und er sagt da, just setting up my Twitter. Und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Setup von Twitter ist noch nicht abgeschlossen und da könnte das Projekt hier mit dazugehören und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr hört Was mit Medien, Johnny Häusler, danke, dass du mit uns gesprochen hast.
Danke euch für die Zeit.
Nee, ich. Was mit Medien, das mediale Wettbüro von Die Radiowissen.
Herr Pähler,
ja.
Wetten, dass du es nicht schaffst, innerhalb von nur einer Woche mit zwei Schlagzeilen in allen Medien zu landen und dabei gleichzeitig in Verbindung mit Thomas Gottschalk und Erdogan gebracht zu werden.
Ich überlege kurz, aber ja. Ich gebe dir ungern recht, das schaffe ich nicht, da muss ich passen. Aber ich heiße ja auch nicht Jan Böhmermann.
Das stimmt, der allerdings hätte die Woche diese Wette gewonnen. Am Montag gab es erst die Meldung, Erdogan legt Beschwerde gegen Einstellung des Verfahrens ein. Wir erinnern uns an den großen Aufreger, nachdem die Staatsanwaltschaft Mainz die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den ZDF-Moderator ja wegen seines Schmähgedichts fallen gelassen hat, hat sich der türkische Staatspräsident nun an die Generalstaatsanwaltschaft gewandt, um ja die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Der Fall geht also wahrscheinlich weiter. Fragt sich nur wie, ja. Und während die Staatsanwälte jetzt erstmal Akten sichten und sich mit alten Gedichten beschäftigen, landete Böhmermann schon den nächsten Coup, würde ich mal sagen. Gestern gab es nämlich die offizielle Meldung, er wird Wetten, dass auferstehen lassen und zurück ins ZDF bringen.
Ja, der Fernsehshow-Klassiker schlechthin, der kommt tatsächlich zurück, wenn erstmal auch nur für kurze Zeit und auch nicht am Samstagabend, sondern verteilt auf zwei Abende im Rahmen des Neo Magazin Royal am 13. und am 20. Oktober, also heute und in der kommenden Woche. Und natürlich mit Böhmermann selbst als Moderator und das gab er gestern in einer eigenen Periscope-Videopressekonferenz bekannt und so hörte sich das an.
Hey, guten Morgen, ich bin ein bisschen
Morgen.
Müde. Gestern Nacht ist mir Thomas Gottschalk im Traum erschienen und hat mich die ganze Nacht vorbereitet auf heute. Hat mich gestalkt. Und wie bei Ebenezer Scrooge in der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Die drei Geister von Wetten, dass Wolfgang Lippert, Markus Lanz und Thomas Gottschalk sind zu meiner Läuterung erschienen. Willkommen bei der großen Wetten, dass Pressekonferenz. Der Hashtag der Woche steht schon fest. Das ZDF ist auch mit reingeschaltet, das ist super. Der Hashtag der Woche lautet natürlich Wetten, dass. Alles andere ist, wäre ja Quatsch. Und nur mal, um die Missverständnisse auszuräumen. Es ist heute keine Verarscheshow, es ist keine die große Gag-Gala, sondern wir machen wirklich 1:1 Wetten, dass. Wir bereiten die Sendung seit 8 Wochen vor ungefähr. Erstaunlicherweise seit Montag, seit bekannt ist, dass wir Wetten, dass machen, haben erstaunlich viele neue Promis zugesagt. Leider haben wir dann gesagt, nee, Leute, jetzt, wir nehmen die Promis, die von Anfang an zugesagt haben.
Ja, und wer das eben ist von Anfang an dabei, das steht schon fest. Zum Beispiel der CDU-Abgeordnete Jens Spahn oder auch der Journalist Ulrich Wickert, DJ Bobo, Eco Fresh, die Lochis oder das Model Eva Pattberg. Explizit, glaube ich, ausgeladen oder auch nicht eingeladen, Tom Hanks.
Muss man, das liest sich wirklich so wie so eine klassische Gästeliste, ja, bei Wetten, dass. Ne? Was weiß man denn sonst noch über diese Wetten, dass Royal-Ausgabe? Gibt es Gummibärchen?
Also es gibt auf jeden Fall echte Wetten mit echten Wettkandidaten. Also das war wohl auch gar nicht schwer, die zu bekommen, denn das ZDF, das bekommt einfach immer noch weiter ganz viele Bewerbungen.
Die haben die Zuschauer manche, nicht mitbekommen.
Vielleicht,
ne?
Nicht, oder die glauben einfach an die Rückkehr, keine Ahnung. Ja, und dazu gibt es auch eine Saalwette, so wie sich das gehört. Showacts natürlich und am Ende eben dann von den Wettkandidaten auch einen Wettkönig. Was es allerdings nicht gibt, das ist ein bisschen anders, ist eine Stadtwette. Schade eigentlich, aber vielleicht zu aufwendig, vielleicht aber auch erst was für eine Zukunft. Meint zumindest Böhmermann, na gut, ob es die Zukunft geben wird, sei mal dahingestellt. Aber eine Sache, und das finde ich richtig gut, dass es die nicht gibt, ist Schleichwerbung. Explizit soll es die nämlich nicht geben. Das heißt also leider natürlich auch für den Wettkönig dann, dass der am Ende nicht mit einem neuen Auto da rausfährt. Aber okay. Ja, und
meinst du einen Mercedes?
Ja, zum Beispiel ein Mercedes. Ja, und eben auch keine Haribo-Gummibärchen. Ne? Und dafür gibt es aber dann No-Name und vegane Gelee-Bananen, hat Böhmermann gesagt. Also weiß nicht, ob die dann einer isst oder ob er die alle selber haben will. Keine Ahnung. Auch nicht so ganz klar ist, ob Böhmermann sich jetzt vielleicht noch blondieren lässt oder so Gottschalk-Extensions reinflechten lässt. Und auf jeden Fall hat er aber gesagt, trägt er nicht so scheußliche Muster und Schottenröcke, wie Gottschalk das gemacht hat. Und das Wichtigste für jede Wetten-Dass-Sendung, das fehlt, glaube ich, auch nicht, eine Eurovisionshymne, die ist allerdings so ein bisschen aufgepoppt, aufgepeppt, hip-hoppiger oder so ähnlich, hat Böhmermann gesagt. Ich bin gespannt.
Es wird also ernst und eine ernsthafte Unterhaltungssendung, keine Parodie, nach der Absetzung von Wetten-Dass 2014. Nun also Jan Böhmermann als Nachfolger von Markus Lanz, Thomas Gottschalk, Wolfgang Lippert und Frank Elsner.
Ja, und Böhmermanns Vorgänger oder so, Frank Elsner, der ja Wetten-Dass erfunden hat 1981, der hat sich auch schon zu Wort gemeldet und ihm viel Glück gewünscht und über sein Management, da ließ er Folgendes mitteilen, ich zitiere das mal kurz, ich drücke Herrn Böhmermann die Daumen in der Hoffnung, dass der Zuschauer etwas davon hat.
Der Elster ist super, er ist auch ja. Herr Böhmermann,
ja.
Das finde ich gut.
Ja, und auch sonst waren ziemlich viele Reaktionen positiv, also der Hashtag Wetten, dass, der war glaube ich seit 2014 endlich mal wieder Trending Topic bei Twitter und vor allem jüngere Wetten, dass Fans, die vielleicht noch so als Kind auch neben Mama und Papa auf dem Sofa gesessen haben und dann immer nach der Hälfte der Show ins Bett mussten, die freuen sich richtig, zum Beispiel Lara Fritsche, die hat getwittert, hat. Böhmermann bringt Wetten, dass zurück und dann noch mit DJ Bobo. Hoffentlich darf ich so lange wach bleiben. Ja, und dann natürlich so ein bisschen, der Gedanke ist ja naheliegend, dass Lehrer twitterte, Böhmermann übernimmt Wetten, dass, prima, endlich kann ich meine Wetten, dass Tweets mit meinen Erdogan Tweets kombinieren. Und auch Micky Beisenherz, der Comedian, der hat sich gleich zu Wort gemeldet. Er freut sich auf die Stadtwette in Leipzig, bei Wetten, dass 100 Vertreter der Justiz in Sachsen zu finden, die den Rechtsstaat kapieren. aber wie gesagt, Micky Beisenherz, Stadtwette gibt's nicht, wobei die echt spannend wäre.
Es gibt aber auch Kritik oder beziehungsweise ein bisschen Enttäuschung, vor allem wegen einer Sache, dass die Show nicht live ausgestrahlt wird. Da haben wir zum Beispiel einen Stream von Blakada-Block, was Jan Böhm und die BTF Cologne nicht an Wetten, dass verstanden haben. Das muss live sein, ihr Schisser. Beat-Content hat auch sich ergänzt. Kann bitte heute jemand aus dem Publikum der Wetten, dass Aufzeichnung heimlich einen Periscope-Stream machen, nur wegen dem Live-Gefühl.
Ja, machen Sie jedenfalls
jetzt
nicht. Des
Live-Gefühls heißt das.
Ja gut, da korrigieren wir das an der Stelle mal. Aber auf jeden Fall live, des oder dem Live-Gefühl, scheißegal. Es ist erstmal eine Aufzeichnung. Gestern wurde das Ganze aufgezeichnet. Und eins wissen wir aber schon, dank Böhmermann selbst. Er hat nämlich auch was dazu getwittert. Und zwar sagte er nur vor knapp 20 Stunden, Wetten, das im Kasten. Wir haben stark überzogen. Tolle Wetten, tolle Wettpaten. Was für eine Show. Danke einfach nur. Und Das motiviert mich zumindest, mir dieses Experiment mal anzusehen. Mehr ist es, glaube ich, aus meiner Sicht nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Trotzdem, ich habe vorhin extra noch Chips gekauft und werde nachher noch bei ZDF Neo mir das Ganze reinziehen.
Jan Böhmermann bringt die Kultshow Wetten, dass zurück. Zu sehen ist Jan Böhmermanns Wetten, dass seit heute Abend 20.05 Uhr in dem zweiten deutschen Internet, also in der Mediathek des ZDF, um 22.15 Uhr bei ZDF Neo und um Mitternacht im ZDF. Ihr hört eine Stunde was mit Medien, das Rote Teppich Medienmagazin.
Ah, wirklich?
Ja.
Du warst da. Hast du mir was mitgebracht?
Einen deutschen Radiopreis für die Radio Wissen. Letzte Woche gab es ja an dieser Stelle eine große Gala. Herr Pähler hat sich eine große goldene Perücke aufgesetzt im rot-weißen Abendkleid mit grünen Ohrringen. Hast du eine Preisverleihung, glaube ich, moderiert. So war das doch ungefähr,
ganz
oder?
Ganz genau. Ich hatte ja auch, ich verkneife mir das jetzt. So genau war das. Ganz genau so war das. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass mir kaum einer in die Augen guckt.
Wir freuen uns... Wir freuen uns, dass D-Radio Wissen den Deutschen Radiopreis gewonnen hat. Dreimal nominiert ja in vergangenen Jahren. Jetzt hat es endlich geklappt in der Kategorie Beste Reportage. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und ich stand ja vorher auf dem roten Teppich, habe mich hier reingeschaltet. Und was ein bisschen schade war, wir hatten ein kleines technisches Problem. Und deswegen hat Barbara Schöneberger, die den Abend ja moderiert hat.
Ach so, das war gar nicht ich.
Hat es nicht in die Radioübertragung gepackt. Und dann habe ich das einfach mal geperiscoped und wir dachten, dieses kleine Interview mit Barbara Schöneberger auf dem roten Teppich, das hauen wir euch heute Abend nochmal um die Ohren, denn sie hatte exklusive News verkündet. Sie macht jetzt auch Social Media. Hört mal selbst, wie das da klang.
Ich freue mich, dass ich jetzt... ich mache jetzt Social Media. Seit heute. Könnt ihr das bitte verkünden? Ist jetzt such a big buzz.
Wir sind hier auch gerade live auf Social Media.
Ach nein, ich werde verrückt.
Periscope.
Wer kann mich liken?
Einmal bitte hier draufdrücken, ein Herz für Barbara Schöneberger bitte rübersicken. Schickt mal bitte ein paar Herzen für, da kommen die Herzen, extra für dich, Barbara.
Aber könnt ihr auf meine Seite gehen und mich liken? Ich bin
wo
so...
Wo müssen wir hingehen?
Barbara Schöneberger, aber noch mit OE, weil Ö kriege ich jetzt, wenn das ich 10.000 so Nutzer habe, es ist so gemein. Ich verstehe alles nicht, aber macht es einfach.
Das
sucht mich,
hin.
Ihr findet mich.
Das kriegen wir hin.
Ja, ich bin so social now. Thank you.
Wie ist denn das?
Ja, genau, das wollte
ich auch noch. Ich würde auch noch ein Selfie machen.
Ja?
Wir wollen Selfies machen.
Dann mach doch.
Die machen Selfies mit Barbara Schöneberger und dann die Brust, das machen das gestern jetzt live. Die Frage, aber das Radio darf sich heute schon mal ein bisschen feiern, sonst ist immer Scheffel unterm Sitz.
Ja, Logo. Das Radio ist heute, alle, die heute im Radio tätig sind, können sich heute Abend zurücklehnen und feiern lassen. Und dafür ist dieser Abend heute da. Und immerhin übertragen wir den Radiopreis noch im Fernsehen, während der Fernsehpreis ja nicht mehr im Fernsehen stattfindet. Also da sind wir hier beim Radio schon einen Schritt weiter.
Und du passt auf, dass es nicht aus dem Ruder läuft.
Ja, je nachdem. Ja.
So war das dann letzte Woche nochmal beim Radiopreis. Haben wir nochmal schnell die Barbara nachgereicht.
Schön.
Und sie hat auch gleich noch ein Selfie von uns gepostet bei sich im Kanal. Ich fand's super. Hat mir großartig gefallen.
Dieses OE-Problem. Also das habe ich auch, das AE-Problem.
Ja, da hast du schon 10.000 Likes, dass das bei dir geändert werden kann?
Bestimmt.
Ich dieses Problem kenne ich gar nicht. Ich glaube, das hat sie sich ausgedacht.
Du hast ein IE-Problem.
Was mit Medien? Das Medienmagazin für steile Thesen.
Ihr wisst es, wir beschäftigen uns gerne mit steilen Thesen. Und die hier, die ist, sagen wir mal, interessant. Und lautet, die Bundestagswahl 2017 wird das letzte Mal bei ARD und ZDF so funktionieren, wie wir das kennen.
Diese These kommt von einem Konkurrenten von ARD und ZDF, von Bild.de-Chefredakteur Julian Reichelt. Er und sein Team, die bereiten sich jetzt schon mal intensiv auf das Thema Bundestagswahlkampf vor. Und eins kann man da schon sagen, Bewegtbild wird da eine riesige Rolle spielen.
Dass aber jetzt jemand von Bild große Töne spuckt, das ist ja erstmal an sich nichts Ungewöhnliches. Was aber steckt hinter dieser These? Der Medienjournalist Daniel Buß, der wollte das genauer wissen und hat bei Bild die Tage einfach mal hinter die Kulissen geschaut und ist ziemlich baff.
Ja, er sagt, Zitat, wie die da aufrüsten, da bin ich ziemlich baff und glaube an Reichels These. Was meint Daniel damit? Das klären wir jetzt mit ihm. Hallo Daniel.
Hallo, hallo.
Du warst ja da, wie sieht's da aus, so wie bei der Tagesschau?
Ja, wenn man das mit der Tagesschau vergleicht, dann ist das eher so der Vergleich mit dem Miniatur-Wunderland. Aber tatsächlich ist da schon sowas wie eine richtige TV-Regie aufgebaut worden. Also man muss sich vorstellen, wenn man da reinkommt, da sitzen insgesamt 4 Menschen vor vielen Knöpfen und Monitoren und bauen richtige Sendungen zusammen mit der kompletten Verpackung, die dazu gehört. Also den Jingles, den Bauchbinden, den sogenannten, den Logos und so weiter. Und das sind auch richtige Talkshows mit mehreren Schaltgesprächen, die da ineinander geschaltet werden. Und ja, letztlich ist da schon ein großes Aufrüsten da. Und ich fand das extrem erstaunlich, was dort passiert.
wenn du jetzt schon von Aufrüsten sprichst, bleiben wir bei der eher militaristischen Sprache. Ist das jetzt in der Versuch von Bild, das Fernsehen anzugreifen?
Mit dieser Fragestellung bin ich auch rein bei Bild. Man muss auch sagen, in aller Regel ist Bild ja, was Medienjournalisten angeht, vergleichsweise zugeknöpft. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, in die Redaktion reinzuschauen. Beim Thema Video haben sie alle Toren aufgemacht. Ich konnte da einen halben Tag verbringen und mir alles angucken, mit allen reden. Das zeigt auch, wie stolz sie auf das sind. Ob das ein Angriff aufs TV ist? Ich würde sagen, ja, aber ich habe Julian Reichelt gefragt, den Digitalchefredakteur von Bild, und hören wir vielleicht mal, wie er das nennt.
Wir sehen eine Migration der Menschen weg von den Geräten, die an ihrer Wand hängen oder in ihrem Schrank stehen, die ihnen vorschreiben, wann sie etwas zu gucken haben, die ihnen sagen, zu welcher festgesetzten Zeit die Nachrichten kommen, hin zu einer Welt, die auf tragbaren Devices in der mobilen Welt stattfindet. Da findet eine enorme Wanderung beim Konsum von Nachrichten, von Bewegtbild, von Live-Events, von Live-Nachrichten statt. Die Leute konsumieren das in Zukunft immer mehr auf diesen Devices. Wenn das Fernsehen das als Angriff betrachtet und empfindet, kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil natürlich ist das ein Nullsummenspiel und da, wenn die Leute irgendwo hingehen, dann sind sie woanders weg. Ich gebe auch durchaus zu, dass es eine Freude an dieser Technologie ist, so experimentell in der Offensive zu sein. Von einer Minute auf die andere zu sagen, Brad Pitt und Angelina Jolie haben sich scheiden lassen oder lassen sich scheiden, wir machen damit jetzt eine Stunde Live-Programm.
Was ich aber interessant finde, wenn man sich das mal so anschaut, so auch gerade seitdem Facebook das Thema Live-Video so stark forciert und das dann auch nochmal interessanter für Medienanbieter geworden ist, dass das häufig aber dann doch eher manchmal auch noch so den Eindruck eines offenen Kanals hergibt, weil im direkten Fernsehvergleich, weil beim Fernsehen ist es ja so, dass die das gelernt haben und auch schon seit Jahrzehnten machen, perfektioniert haben, und da ist es dann ja schon eher wieder ein bisschen angerostet, und da hat man bei diesen Webvideoaktivitäten ja so den Eindruck, ah, das ist ja noch so ein bisschen holperig. Welche Rolle spielt da die Qualität?
Ja, also wenn man mit Julian Reichelt spricht, dann hört man deutlich raus, dass sie eher versuchen, auf Augenhöhe zu sein mit dem Publikum technisch, den Smartphones, die wir so in der Tasche tragen. Denn man muss auch sagen, dass dort tatsächlich mit Smartphone-Technologie gearbeitet wird. Also auf der einen Seite in der Redaktion selbst entsteht schon sowas wie eine kleine Fernsehzentrale. Das ähnelt schon dem, was Fernsehsender machen. Aber draußen, die Reporter, die benutzen in aller Regel ihr Smartphone schlicht und gehen damit über die bekannten Apps live, oder vieles wird einfach über Skype abgewickelt. Und da ruckelt es durchaus. Da gibt es Aussetzer. Als ich dort in der Regie war, sind gleich zwei Leitungen weggebrochen, was beim Fernsehen, wenn man mit den großen opulenten sogenannten SNGs kommt, also über den Satelliten geht, da ist so ein Totalausfall. In Krisenregionen kommt das vor, aber wenn man in Deutschland unterwegs ist, darf das eigentlich beim Fernsehen nicht passieren. Aber Julian Reichelt nimmt das offenbar auch gezielt hin, und er hat mir das nochmal erklärt, vielleicht hören wir nochmal rein.
Das ist eine Bereitschaft, die ich mir durchaus vom Fernsehen abgeschaut habe, aber nicht vom deutschen Fernsehen, wo man, glaube ich, von dieser Mentalität weit entfernt ist, sondern vom amerikanischen Fernsehen. Wenn Sie CNN, alle amerikanischen Nachrichtensender anschauen, sehen Sie, dass die fast jede Live-Schalte inzwischen über Skype abwickeln. Zumindest mit Gästen, die sie spontan einladen in Live-Situationen, und genau dieses Risiko eingehen, genau diese Bereitschaft zeigen, dass es halt mal nicht so perfekt ist, dass es wackelt, dass es ruckelt, dass die Auflösung schlecht ist. Beim deutschen Fernsehen sehen sie das so gut wie gar nicht. Und das ist für uns natürlich eine sehr große Chance, aus vielen Situationen heraus erst auch deutlich schneller live zu sein, weil wir halt auf diese Technologien setzen, das in Kauf nehmen. Und ich glaube, dass es teilweise sogar einen positiven Effekt hat, weil es halt aus der Lebenswelt der Menschen und der User heraus stattfindet. Es ist halt Bewegtbild aus der eigenen Erlebnis- und Lebenswelt der User heraus, die genauso mit ihrer Mutter, mit ihrer Freundin, mit ihrem Sohn, mit ihrem Bruder kommunizieren, wie wir halt diese bewegten Bilder in Nachrichtenbilder in ihren Social-Media-Stream bringen. Und ich glaube,
ist authentischer, oder?
Es ist authentischer, aber es schafft halt auch, es schafft eine gewisse Nähe.
Ja, und da muss man schon sagen, also Julian Reichelt verkauft das, das muss man auch als PR-Strategie als geschickt verkaufen und bezeichnen. Er verkauft das nicht als Attacke aufs Fernsehen, er will kein Fernsehen kopieren, sagt er, und das nicht nachmachen. Das interessiere ihn auch gar nicht, sondern er möchte Bewegtbild für soziale Netzwerke machen. Und das heißt für ihn vor allen Dingen schneller sein als das Fernsehen, denn während das Fernsehen noch an den Qualitätsmaßstäben, vor allen Dingen in Deutschland, hat er gerade ausgeführt, festhält, also immer ein HD-Bild haben möchte, das nicht abreißt, der Ton muss immer super sein, die Kamera muss stabil stabil stehen, da darf nichts ruckeln und so weiter. Während das Fernsehen dabei ist, diese Logistik aufzubauen, was einfach dauert, gehen seine Reporter mit dem Smartphone auch mal schon nach 5 Minuten, wenn ein Ereignis ist, live, gehen vor Ort live, bevor beim Fernsehen überhaupt die Entscheidung fällt, fährt man diesen Apparat nun auf. Das ist ja immer ein Moment der Verzögerung. Das dauert eine Viertel bis eine halbe Stunde, bis eine Redaktion sagt, na klar, der ganze Tross mit allem, was da an Kosten hinterhängt, den setzen wir in Bewegung. Bei Bild reicht dann oder auch bei anderen Redaktionen, die das machen, so wie bei uns auch, den letztlich den Konsumenten, wenn wir live gehen wollen, reicht das Smartphone aus der Tasche ziehen, die App drücken und dann ist man live. Und das macht Bild bei vielen Ereignissen auch direkt aus der Redaktion heraus. Also es geht eine Eilmeldung rum und 5 Minuten später ist Bild auf Facebook live auf Sendung. Und das ist natürlich, das tut dem Fernsehen, auch wenn das die Macher nicht offensiv sagen, natürlich weh, was da passiert.
Dann lass uns an der Stelle nochmal auf die These von Reichel zurückkommen. Also wenn er sagt, die Bundestagswahlen 2017, die werden die letzten sein, die sich die meisten Leute im ersten oder zweiten ansehen, hat er da recht oder provoziert er nur?
Ich weiß nicht, ob die folgende Bundestagswahl nach 4 Jahren, wenn da in der Politik alles richtig läuft, dann schon der Turning Point ist, sage ich mal. Aber es wird da schon eine große Bewegung geben. Das glaube ich schon, weil Menschen gewöhnen sich daran, dass sie in sozialen Netzwerken auch Live-Bewegtbild bekommen. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich ertappe mich immer wieder auf dem Sofa, dass ich mich zwar hingesetzt habe, um fernzusehen, am Ende aber noch was auf dem Smartphone erledige und dann in soziale Netzwerke klicke und von dort auf YouTube-Videos oder durchaus auch inzwischen bei Facebook Live irgendwo hängen bleibe und am Ende bleibt der Fernseher abends auch mal draußen. Die spannende Frage ist, glaube ich, ob diese riesigen Rundfunkanstalten, die in den 70er, 80er Jahren mal vor den Städten in Deutschland entstanden sind, ob die sich rechtzeitig auch herablassen, um dann auch Social Media adäquat zu bespielen. Nämlich nicht mit dem großen, opulenten Apparat, sondern durchaus auch mit dem kleinen Besteck, was so Technikern zum Beispiel etablierten in den Sendern. Die rümpfen da natürlich immer noch die Nase, neben ein paar experimentierfreudigen Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist natürlich schon eine völlig andere Welt.
Das ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Also bei Facebook Live, so meine Erfahrung, da habe ich nicht aufgepasst, war ich auf einmal beim Barbecue von Mark Zuckerberg dabei vor ein paar Tagen, ja. Ja, und aber auf der
Stichwort
anderen Seite.
Näher. Reichelt hat das Stichwort näher genannt.
Aber auf der anderen Seite, heute bei einer Pressekonferenz, die dann da heute Morgen in Sachsen aus dem Gefängnis abgehalten wurde, da hat die Tagesschau mir das auch dann live gestreamt. Das heißt, da spielen ARD und ZDF durchaus eine Rolle. Aber lass uns die mal so als Synonym für die klassischen Fernsehkanäle nehmen. Wie können die sich jetzt da auf dieses Szenario einstellen?
Naja, das heißt schon das, was die Tagesschau macht. Die Tagesschau ist ja ohnehin eine Redaktion, also ARD aktuell heißt die eigentlich in Hamburg, die unter anderem die Tagesschau produziert, die da sehr viel experimentiert, die eine eigene Truppe hat für Social Media, bei Instagram ja relativ schnell aufgeschlagen ist, mit Inhalten bei Facebook extrem erfolgreich ist und die Kollegen dort überlegen sich natürlich schon, was können sie an Inhalten reinspielen. Rein praktisch heißt das, dass natürlich auch der Reporter vor Ort zwischen dem klassischen Fernsehbesteck, das man weiterhin anwenden muss, wenn man auch das klassische große Screen, den klassischen großen Bildschirm bespielen möchte, zwischendurch zum Smartphone greift. Und da, ich sag mal, drillen die Kollegen durchaus auch ihre Kollegen wiederum. Man sieht das gerade beim Hauptstadtstudio der ARD sehr gut. Das wird so ein bisschen belächelt, wenn da so eine Kampagne Bock auf Block startet. Ja, aber dahinter steht schon eine Strategie, auch mit dem Smartphone zwischendurch kurze Infohäppchen zu produzieren.
Sagt Daniel Buß, danke für die Einblicke, die wir von dir bekommen haben bei deinem Besuch vom Bild Newsroom und welche Bewegtbildpläne da auch den kommenden Bundestagswahlkampf begleiten werden. Wie gehört, haben wir es hier bei einer Stunde was mit Medien und das war auch schon wieder unsere Ausgabe für heute. Herr Pähler,
ja,
war mir eine Freude.
Mir auch.
Daniel, danke fürs Gastsein. Und
gerne.
Wir hören uns dann kommenden Donnerstag wieder, wenn ihr mögt, an dieser Stelle bei Was mit Medien um 21 Uhr. Und bis dann wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.